NDR Info. Das Forum.
Was wir manchmal durchgemacht haben durch diese verdammte Mauer, ja, da könnte ich nur heulen. Ja. Was man mit Politik den Menschen antun kann, das ist doch schrecklich.
Das kommt von Herzen. Ein Gefühlsausbruch noch Jahrzehnte später über ein Stück deutscher Geschichte, das glücklicherweise überwunden ist. Und damit sind wir schon mittendrin im Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Was wir eben hörten, war ein kleiner Ausschnitt aus einem neuen Film, der sich mit der DDR und vor allem mit dem Mauerbau befasst. Diesmal aber nicht aus der politischen Vogelperspektive, sondern mit dem Blick von unten. Der Film zeigt private Filmaufnahmen von damals, manchmal schön verwackelt, weil hier keine Profis am Werk waren, und manchmal auch, weil die Amateurfilmer so betroffen waren von dem, was sie da filmten. Hochinteressant und berührend, sagt unsere Autorin. Außerdem sprechen wir in dieser Sendung mit dem Politikwissenschaftler Peter Reichel, der ein Buch über deutsche Nationalsymbole veröffentlicht hat, also über das ganze Programm, angefangen mit unserer Hymne, über das Schwarz-Rot-Gold bis zu Bauwerken wie der Paulskirche und dem Holocaust-Mahnmal. Welches Symbol man auch anfasst, das werden wir sehen, man ist immer gleich mittendrin in den Stromschnellen unserer Geschichte. Zuerst aber zu einem Museum, das die Geschichte der Deutschen im ganz großen Zusammenhang darstellen will, zum Deutschen Historischen Museum in Berlin. Es feiert an diesem Sonntag 25. Geburtstag. Dieses Geschichtsmuseum hat selbst eine bemerkenswerte Geschichte. Denn im Grunde war es am Anfang, 1987, eine reine Luftgeburt. Es gab weder ein Gebäude, noch war klar, was überhaupt gezeigt werden könnte. Aber es gab einen, der dieses Museum unbedingt wollte, und der hieß Helmut Kohl.
Wir haben uns heute hier versammelt im Alten Reichstag, um die Gründung des Deutschen Historischen Museums zu besiegeln,
erklärte Bundeskanzler Helmut Kohl am 28. Oktober 1987 im Berliner Reichstagsgebäude. Im Rahmen eines Festaktes zum 750-jährigen Stadtjubiläum Berlins übergab er als Exponat für das künftige Museum einen Erstdruck des Deutschlandliedes. Ein durchaus symbolträchtiges Präsent. Denn die Gründung des Historischen Museums in West-Berlin verstand der Kanzler als nationale Aufgabe.
Diese Errichtung eines Museums für deutsche Geschichte ist für mich ein notwendiges, ein überfälliges politisches und kulturelles Vorhaben von Bedeutung für die geteilte Nation und sicherlich auch von Bedeutung für alle unsere Nachbarn.
Die Idee zu einem deutschen Geschichtsmuseum war nach einer Preußen-Ausstellung im Jahr 1981 entstanden. Die Präsentation im Westberliner Martin-Gropius-Bau erwies sich als Publikumsmagnet und signalisierte ein zunehmendes Interesse der Bundesbürger an historischen Themen. Der damalige regierende Bürgermeister Richard von Weizsäcker berief eine Kommission, die ein Jahr später eine Denkschrift für ein Deutsches Historisches Museum in Berlin vorlegte. Helmut Kohl machte das Projekt zu seiner Herzensangelegenheit. Der heutige Direktor des Deutschen Historischen Museums, Alexander Koch.
Es gab große Vorbehalte, es gab große Kritiker. Das Haus wurde verschrien als Kohl- oder als Kanzlermuseum.
Mit dem Projekt ignorierte Helmut Kohl die Kulturhoheit der Länder und setzte das Nationalmuseum gegen Widerstand, insbesondere aus Bayern, durch. Deshalb dankte der Gründungsdirektor Christoph Stölzel dem Kanzler beim Festakt persönlich für dessen Engagement.
Weil das große Unternehmen, das heute seine erste feste Gestalt erhält, nicht möglich gewesen wäre ohne ihre anteilnehmende Freundschaft. Eine Freundschaft aus demonstrativer Distanz, was Inhalte und Wertungen anging.
Die demonstrative Distanz bezweifelten viele Experten jedoch. Denn das geplante Haus in West-Berlin war ein Produkt des geteilten Deutschlands. Es sollte die Unterschiede der politischen Systeme in beiden deutschen Staaten betonen und war gewissermaßen der Gegenentwurf zum Ostberliner Museum für deutsche Geschichte. Denn im Zeughaus unter den Linden zeigte das SED-Regime bereits seit Jahrzehnten eine marxistisch geprägte DDR-offiziöse Ausstellung. Skeptiker befürchteten daher eine entschieden konservativ ausgerichtete Ausstellung im Westen unter bewusst anderen politischen Vorzeichen.
Es gab konservative Kräfte, die die Etablierung, die Gründung eines solchen Museums sich auf die Fahnen schrieben. Es gab linke Kräfte, die meinten, so etwas müsse auf jeden Fall verhindert werden. Es ging um die Entsorgung von Geschichte, es ging um Geschichtsklitterung. Und es ginge womöglich um das Reinwaschen von Geschichte.
Dass Bundeskanzler Helmut Kohl, ein promovierter Historiker, das Projekt machtvoll vorantrieb und wenig Wert auf die Einbindung des Parlaments legte, sorgte im Bundestag für zusätzlichen Unmut. Der sozialdemokratische Kulturpolitiker Freimut Duwe protestierte gegen ein Museum mit einem, wie er mutmaßte, regierungsamtlich verordneten Geschichtsbild.
Das darf nie eine Regierung machen, wenn es ein demokratisch verfasstes Gemeinwesen ist. Sowas haben Regierungen in diktatorischen und autoritären Staaten versucht. Sie sind inhaltlich gescheitert, aber machtpolitisch war das häufig leider sehr erfolgreich.
Experten fragten zudem, ob ein Nationalmuseum Ende des 20. Jahrhunderts überhaupt noch zeitgemäß sei. War die Idee eines Museums der Deutschen in einem immer stärker zusammenwachsenden Europa nicht längst überholt? Der Bochumer Historiker Hans Mommsen.
Es ist ja nicht uncharakteristisch, dass es in Deutschland niemals ein nationales Museum gegeben hat. Und dass es nationalhistorische Museen dieser Art überhaupt nur gibt in den Ostblockländern.
Die Initiatoren des Berliner Museums hielten dem entgegen, dass die Ausstellung deutsche Geschichte im europäischen Kontext präsentieren solle. Tatsächlich erfüllte das Haus später diese Vorgabe mit Sonderausstellungen zur europäischen Idee, zum Zuwanderungsland Deutschland oder zum Thema Deutsche und Polen. Manche Experten hatten allerdings auch Zweifel ganz praktischer Natur, ob nämlich ein neues historisches Museum überhaupt exzellente Ausstellungsstücke zur deutschen Geschichte präsentieren könne. Schließlich gab es in der Bundesrepublik seit langem verschiedene Institutionen mit einem ähnlichen Sammlungsspektrum, darunter das Germanische Nationalmuseum, das Bayerische Nationalmuseum oder das Niedersächsische Landesmuseum. Historiker warnten deshalb davor, dass bedeutende Exponate für eine ambitionierte Ausstellung von überregionalem Rang kaum noch zu erwerben seien. Doch ausgestattet mit einem großzügigen Etat konnte das Deutsche Historische Museum, kurz DHM, nach der Gründung weltweit auf Einkaufstour gehen. Alexander Koch.
Das, was wir heute in unseren Sammlungen an Objekten haben, rund 1 Million Gegenstände, ist eine derartige Fundgrube, ist fast unerschöpflich, was die deutsche Geschichte in vielen Perspektiven darzustellen erlaubt.
Als Domizil für das DHM war ein Neubau vorgesehen, auf einer grünen Wiese in der Nähe des Reichstags, dort, wo heute das Kanzleramt steht. Die Pläne des italienischen Architekten Aldo Rossi waren jedoch bald von der Geschichte überholt. Denn nach dem Fall der Mauer wurde das Ostberliner Museum für deutsche Geschichte abgewickelt. Das DHM übernahm dessen Bestände und das Haus unter den Linden. Der Gründungsdirektor Christoph Stölze.
Natürlich ist es ein Glücksfall, dass das Ganze sich so lange hinzog, dass dann die eigentlich historisch sinnvolle Lösung, in die Berliner Mitte gehen zu können, Wirklichkeit wurde nach der deutschen Einigung.
Nach der umfangreichen Renovierung des Zeughauses sowie der Errichtung eines von dem Star-Architekten IMP entworfenen Erweiterungsbaus wurde die neue Dauerausstellung im Juni 2006 eröffnet. Unter dem Titel 2000 Jahre deutsche Geschichte in Bildern und Zeugnissen präsentierte das DHM 8000 Objekte. Die solide, unspektakuläre Schau sowie Sonderausstellungen zu unterschiedlichen Themen, von mittelalterlichen Bilderwelten bis zu Hitler und dem Holocaust, vermieden Zuspitzungen und einseitige Geschichtsbilder. So lösten sie auch, im Gegensatz zur Gründungsdebatte, keine heftigen Kontroversen mehr aus und machten das Haus zu einem der meistbesuchten Museen Deutschlands. Allerdings möchte das DHM künftig stärker Bezüge zur Gegenwart herstellen und aktuelle Themen wie Rechtsextremismus, Integration und demografischer Wandel aufgreifen. Eine Ausstellung zum Nationalsozialismus müsse auch auf die rechte Terrorgruppe NSU eingehen, so Alexander Koch.
Selbstverständlich ist das etwas, was uns im Museum auch bewegt und damit natürlich auch unsere Arbeit tagtäglich beeinflusst, ja beeinflussen muss.
Geschichte aktuell und immer neu interpretiert, das war Otto Langels über das Deutsche Historische Museum, das 25. Geburtstag feiert. Auch in mancherlei anderer Hinsicht reichen geschichtliche Dinge bis in die Gegenwart hinein. Denken wir nur an unsere Nationalhymne, die 170 Jahre auf dem Buckel hat, oder an ein Gebäude wie den Reichstag mit seinem alten Stein und seiner jungen Kuppel. Der Politikwissenschaftler Peter Reichel hat jetzt ein Buch über deutsche Nationalsymbole veröffentlicht, die ja in ihrer Mehrzahl immer schwierige Symbole waren. Das fängt schon bei der erwähnten Hymne an, von der wir die ersten beiden Strophen heutzutage lieber weglassen. Vielleicht bezeichnend für unsere vielfach gebrochene Geschichte, Peter Reichel.
Meines Wissens ist das einmalig auf der Welt sogar, aber darin widerspiegelt sich in der Tat alles. Und wenn Sie die populäre Kurzformel von Adenauer nehmen oder von Heuss, damit sind wir gleich bei dem uns unmittelbar noch berührenden ersten Streit nach 1945, dann war die erste Strophe durch den Ersten Weltkrieg und durch Hitler blutverschmiert. Die zweite war biedermeierlich, nicht mehr tragbar, schon in der frühen Nachkriegszeit, während sich nur die dritte Strophe, das eigentliche Demokratiebekenntnis, seit dem Vormärz bis heute behauptet hat und mit guten Gründen eben auch in der Weimarer Republik schon zum Kern der Nationalhymne gemacht worden ist.
Die zweite Strophe biedermeierlich, sagen Sie, da kommen Formulierungen wie deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang. Nun gut, das ist uns ferngerückt in vieler Hinsicht. Aber kommen wir nochmal auf die erste Strophe zurück. Die hat ja diese berühmte Wendung Deutschland, Deutschland über alles. Also eine Wendung, die auf jeden Fall natürlich nationalistisch missverstanden werden kann und auch so bewusst verwendet wurde. Wie ist das denn? Wie ist die eigentlich damals bei der Entstehung? Hoffmann von Fallersleben war der Autor. Wie wurde die damals verstanden? Denn manchmal heißt es, sie sei damals eigentlich ganz anders gemeint gewesen.
Aber ja, sie ist schon deshalb anders gemeint gewesen, weil eine völlig andere Ausgangskonstellation bestanden hat. Wir sind im Vormärz 1841, ist Heinrich Hoffmann von Fallersleben im Exil auf der britischen, damals noch britischen Insel Helgoland und schreibt im Kreise seiner Einheits- und Freiheitssehnsüchtigen Freunde und Kollegen dieses Lied, das ihm gleich der Hamburger Verleger aus den Händen reißt, weil er einen Instinkt hat, das könnte das zukünftige Nationallied für ein vereintes, freiheitliches, nachmonarchisches Deutschland sein. Also dieses Deutschland, das von allen republikanisch gesinnten Kräften oder Stämmen, wie man damals sagte, getragen wird, nach Möglichkeit auch ein Gesamtdeutschland oder in der verfänglichen Sprache auch Großdeutschland, das eben das Habsburger Deutsch-Österreich und das preußische Hohenzollern einschließt, dieses Deutschland, dieses freiheitliche Deutschland ginge Hoffmann über alles.
Halten wir fest, es gab zu dieser Zeit, als das Lied entstand, gab es ein Deutschland im vereinigten Sinn überhaupt noch nicht. Heißt das, dieses Deutschland über alles muss man verstehen als ein Deutschland über Hessen, über Bayern, über Preußen, also ein vereinigtes Deutschland?
So ist es. Es gehört in den Kontext der zahlreichen in dieser Zeit entstehenden Vereinigungssehnsuchtslieder, das dann nach der Gründung der Reichsnationen des Kleindeutschland, zumal dann nach dem Ersten Weltkrieg oder durch den Ersten Weltkrieg, diese Intention verfälscht, uminterpretiert wird von einer Einigungssehnsucht hin in einen imperialen, weltherrschaftlichen Gestus. Das ist die Tragik, wenn Sie so wollen, dieses Liedes.
Kommen wir zu einem anderen Symbol, zu unserem Nationalfeiertag. In Westdeutschland war das ja lange Zeit der 17. Juni, der an den Volksaufstand 1953 erinnert hat. Seit der Wiedervereinigung ist es der 3. Oktober. War der eine gute Wahl?
Nein.
Warum nicht?
Und die Begründung ist im sehr vereinfachten internationalen Vergleich auch sehr schnell und knapp zu liefern und ich glaube auch sehr einsichtig. Alle Staaten, die als Nationalstaaten Wert legen müssen auf ein gewisses Repertoire an nationaler Zeichensprache, bemühen sich gerade bei diesem Tag, ihrem nationalen Feiertag, häufig auch als nationaler Geburtstag tituliert, die DDR war darin ganz groß, ein Ereignis zu wählen oder an ein Ereignis anzuschließen, das erzählerische Qualität hat und emotionalisierende Kraft. Das wird man nun vom 3. Oktober, diesem mehr oder weniger bürokratischen Termin, also als die Volkskammer eben das Datum, das Inkrafttreten des Einigungsentschlusses beschlossen hat, nichts sagen können. Und es gab ja einiges zur Auswahl. Also die Mauer ist am 9. November geöffnet worden, gefallen. Und dieser 9. November steht im Kontext einer zwar verfänglichen, aber hochinteressanten Vielfalt von anderen 9. Novembern, die Schlüsseldaten sind für die deutsche Geschichte.
Nun gab es natürlich auch starke Argumente, die gesagt haben, der 9. November ist gewissermaßen versperrt. Sie haben das eben angedeutet, der ist ja nun auch in anderer Hinsicht sehr belastet. Es war der Tag der Nazi-Pogrome 1938. Hätte man dann nicht sagen können, wenn überhaupt ein anderer Tag, dann wäre der 9. Oktober eine sehr gute Wahl gewesen? Denn das war der Tag, heute fast schon vergessen, das war der Tag der ersten riesigen Montagsdemonstration in Leipzig, ein Tag, an dem wirklich alles auf Messers Schneide stand, eine dramatische Zuspitzung mit glücklicherweise gutem Ausgang. Wäre das nicht eine bessere Wahl gewesen? Da wäre auf jeden Fall diese erzählerische Qualität da gewesen.
Also das ist ganz zweifellos so, aber dann kommen wir doch sofort in ein ganz offenes Terrain mit einem üppigen Angebot. Es kommt der 18. März, der an den Vormärz erinnert.
Paulskirche.
Paulskirche, ja. Also das hätte man natürlich machen können, wenn man es gewollt hat. Die Diskussion ist über die Alternative 3. Oktober oder 9. November. Entbrannt war damit also schon auf ein alternatives Jahrestagspaar fokussiert. Und die Debatte schien auch so weit zu sein, dass die Bedenken ausgeräumt waren, weil man begriffen hat, das ist die Gelegenheit, mit sehr unterschiedlichen Akzenten einmal im Jahr auf das öffentlich aufmerksam zu machen, indem man sich mit den Widersprüchen unserer zerrissenen Nation in der Vergangenheit beschäftigen kann.
Kommen wir nach Hymne und Nationalfeiertag zu den architektonischen Symbolen. Das sagen Sie an einer Stelle in Ihrem Buch. Die Paulskirche in Frankfurt, also der Ort der ersten deutschen Nationalversammlung 1848, das sei für unsere demokratische Entwicklung das wichtigste nationale Baudenkmal. Aber ist das wirklich im heutigen Bewusstsein verankert? Also ich glaube, die meisten Menschen würden sagen, Paulskirche, was war das nochmal? Da wird immer so ein Preis verliehen.
Das ist wohl wahr. Also wenn man an die wirklichen Anfänge gehen will, der Demokratiegründung, der Demokratiebewegung und des Einigungsprozesses, dann kann man an der Paulskirche gar nicht vorbeikommen. Der Reichstag, der gewissermaßen an diese Stelle getreten ist, ist ja nicht wirklich die Geburtsstätte des Parlamentarismus und der Demokratie. Es ist die Institution, in der die Reichsnation gegründet worden ist und mit Mühe ein Parlament bekommen hat, aber nicht ein Parlament im Sinne einer republikanischen Verfassung oder einer parlamentarischen Monarchie. Die kam erst, und das war das Trauma und das Problem der Weimarer Republik, kurz vor Tore Schluss, als die Verlierer, die Militärs und die Monarchisten glaubten, sie müssten die Sozialdemokraten mit ins Boot holen, um ihre drohende Niederlage abzuwälzen auf anderen und denen die Schuld sozusagen für die Niederlage Deutschlands in die Schuhe zu schieben. Insofern muss man den Reichstag bei allem Respekt, auch vor der interessanten Architektur, doch in einem Atemzug nennen mit der Paulskirche. Grund genug, doch sie als den Geburtsort unserer Demokratiegeschichte herauszustellen.
Herr Professor Reichel, wir waren bei der Paulskirche, den Reichstag haben Sie erwähnt, das weltweit bekannteste Symbol der Deutschen in architektonischer Hinsicht ist wohl das Brandenburger Tor. Wofür steht das?
Das Brandenburger Tor ist deshalb so wichtig und so interessant, weil es nahezu alle Bedeutungselemente aufnimmt, aufgenommen hat, an der man unsere Geschichte ablesen kann. Vom Frieden- und Siegestor des 19. Jahrhunderts, übrigens nicht von einem preußischen Feldherrn oder König oder Kaiser eingeweiht, sondern von Napoleon, ist es dann später das Tor des Kampfes zwischen Republikanern und totalitären Kräften geworden und nach 1945 dann über das nationale Denkmal hinaus ein Weltsymbol geworden durch die Teilung und später dann die Vereinigung, um nur diese 6 Bedeutungen herauszustellen.
Unter diesem Gesichtspunkt der nationalen Symbolik, wie bewerten Sie da das Holocaust-Mahnmal in Berlin?
Kritisch. Und ich mache mich damit also nicht zum unbelehrbaren und verspäteten Querdenker. Der Streit um die ästhetische Qualität ist, glaube ich, sekundär und letztlich auch wohlfeil. Also da wird man nie auf einen mehrheitsfähigen Konsens kommen. Das Holocaust-Mahnmal ist sozusagen von der Ausgangsposition her und der Ausgangsintention her das falsche Zeichen. Wenn es richtig ist, und ich glaube, dass man darüber nicht diskutieren kann, allenfalls aus rechtsextremistischer Perspektive, wenn es richtig ist, dass Deutschland das Land ist, das den Mord an den Juden und andere Völkermorde ausgedacht, geplant und durch Personen und Maschinen und eine außerordentlich anspruchsvolle Logistik ins Werk gesetzt hat, dann muss man in diesem Land in einer Zeichensprache, die die Generation überdauern soll, nach den Akteuren, nach den Tätern fragen. Den Ort haben wir inzwischen auch lange umkämpft. Das ist die Topografie des Terrors, die aber im Schatten der Öffentlichkeit geblieben ist.
Nicht weit vom Holocaust-Mahnmal der Wilhelmstraße.
So ist es. Und viele machen auch diesen Weg, dass sie dann danach oder davor zur Topografie des Terrors gehen. Aber es ist gar keine Frage, was Sie gesagt haben. Die Öffentlichkeit, auch die internationale Öffentlichkeit, hat Deutschland gelobt und Deutschland sich selbst auch über die hervorragende Leistung, dass nun monumental der Opfer, der jüdischen Opfer, gedacht wird. Aber vor den Opfern stehen die Täter.
Es gibt ja neben den steingewordenen Denkmälern auch andere gewissermaßen flüchtige, die aber auch zu starken Symbolen geworden sind. Das berühmteste Beispiel ist wohl der Kniefall Willy Brandts 1970 am Denkmal für das Warschauer Ghetto. Welche Rolle spielt dieses Bild in unserem nationalen Gedächtnis?
Ich denke, es ist wohl das geworden oder hat die Qualität einer politischen Ikone bekommen. Das wird als Schlüsselbild angesehen für ein Deutschland, das nun in einem viel stärkeren, nämlich emotional wirkenden Ausdruck, was man von den Stelen am Brandenburger Tor doch wahrscheinlich nicht sagen kann, etwas getan hat, was gerade erstens nicht erwartet war und von dieser Person, die das andere Deutschland, das aus dem Exil, aus dem Widerstand kam, auch nicht gefordert war.
Ist ein solches flüchtiges, ephemeres Denkmal, nennen Sie das, ist das vielleicht auch das sogenannte Sommermärchen, dieses unbeschwerte, fröhliche Deutschland, das sich während der Fußball-Weltmeisterschaft vor einigen Jahren gezeigt hat?
Also wenn es inhaltlich noch etwas anspruchsvoller wäre als diese Farbenfröhlichkeit und Ausgelassenheit einer doch vergleichsweise unpolitischen Partystimmung, dann könnte man so spekulieren. Aber zumindest ist etwas erreicht worden, was dringend notwendig war, dass Deutschland aus der Verkrampfung, aus der verständlichen Verkrampfung im Umgang mit der Nationalsymbolik herausgefunden hat. Also nach 1945 war eben lange Zeit nach dem NS-Fahnenrausch ein Fahnenkater. Am liebsten hätte man überhaupt sich von nationaler Symbolik und nationaler Expressivität verabschiedet. In dieser Hinsicht hat Deutschland nun erfreulicherweise angeschlossen an den internationalen Trends. Man möchte sich wünschen, dass darin nicht ein neuer, sozusagen farblich gewendeter Neonationalismus hineinschlüpft und sich diese Sache zunutze macht, sondern dass auch begriffen wird, wie umkämpft Schwarz-Rot-Gold war noch bis in die frühen Jahre der Bundesrepublik und dass in der Weimarer Republik Schwarz-Rot-Gold immer eine Polarisierung in der Öffentlichkeit geschaffen hat, Staatskrisen hervorgerufen hat. Die Nazis haben diejenigen, die dieses demokratisch-oppositionelle farbliche Zeichen getragen oder gezeigt haben, als Judenfreunde verunglimpft. Im 19. Jahrhundert stand das Verbot darauf. Das wissen wir, glaube ich, heute zu wenig. Und dass man stolz sein darf und auch im Respekt steht vor den Märtyrern der Demokratie.
Ja, die Märtyrer unserer Demokratie, kennen wir sie überhaupt noch? Einen Mann wie Robert Blum zum Beispiel, der in der Paulskirche für eine freie deutsche Republik kämpfte und der auch an einem dieser deutschen 9. November hingerichtet wurde. Wer historisch also ein bisschen nacharbeiten möchte, der findet in dem Buch von Peter Reichel eine Fülle an Episoden und Informationen. Erschienen ist es im Wallstein Verlag und der Titel lautet »Glanz und Elend deutscher Selbstdarstellung – Nationalsymbole in Reich und Republik«. In der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Und hier steigen wir jetzt auf ein paar verstaubte Dachböden und stöbern alte private Filme auf. Oder nein, wir können uns das auch sparen, denn zwei Filmautoren haben das schon vor uns gemacht und daraus einen erstaunlichen Streifen zusammengestellt. Bis an die Grenze, heißt er. Gemeint ist die innerdeutsche Grenze, an der sich von der Nachkriegszeit bis zum Fall der Mauer so viele Dramen abspielten. Dieser Film zeigt ausschließlich alte Amateuraufnahmen, aber gerade dadurch vermittelt sich, was Geschichte für diejenigen bedeutet, die da mittendrin stehen.
50 Stunden Rohmaterial haben die beiden Filmemacher Gerald Grote und Klaus Oppermann gesichtet. Amateurfilme aus Ost und West. Mit diesen Bildern erzählen sie die Geschichte der DDR und sie fangen in der Stunde Null an.
Im Jahre 1949 hier in Berlin waren ja noch viele Trümmer vorhanden. Da habe ich dann also Aufnahmen gemacht, diverser Art. Da ist also eine Straße, wo links und rechts überhaupt kein Stein mehr aufeinander steht.
Am Anfang war das Ende. Nach dem Zweiten Weltkrieg lag Deutschland in Trümmern. Gebäude, menschliche Bindungen, die Versorgung der Bevölkerung, alles war am Boden.
Meine Mutter hatte eine kleine Normal-8-Kamera, die 1936 gebaut worden war. Also so ein kleines Ding. Und da habe ich mal mit auch mein Glück versucht.
Die Autoren lassen einen Sprecher die Entstehung der DDR erzählen und mischen die alten Privatfilme mit den heutigen Erinnerungen der Filmenden. Jeder erzählt seine Geschichte, mal mit Worten, mal mit den Bildern, die er gemacht hat. So wie am 13. August 1961. Die einen waren im Schwimmbad, die anderen hörten das Gerücht, das durch Berlin waberte.
Die Menschen trauen zunächst ihren Ohren nicht, aber an der Nachricht gibt es schon bald keinen Zweifel mehr. Berlin wird geteilt.
Ich war mit einem Moped unterwegs und in der Jugendherberge sagt mir jemand, du bist doch aus Berlin, nicht? Deine Stadt mauern sie gerade ein. Da habe ich gedacht, das kann man ja nicht.
An diesem herrlichen sonnigen Sonntagmorgen haben wir gesagt, na, was machen wir denn heute? Und da sagten die Kinder, ach, wir fahren mal in die Kongresshalle zum Eisessen. Und sind wir Richtung Siegessäule und Kongresshalle gefahren, aber auf der Hofjägerallee war schon so ein dicker Stau, dass wir sagten, irgendwas stimmt hier nicht. Also da muss was passiert sein.
Und ich bin mit der Kamera hingegangen und habe an der Grenze gesehen, da wurde noch nichts von der Mauer gebaut, da wurden nur Stacheldrahtrollen hingeworfen und aufgerollt. Und ich dachte, es ist so ähnlich so eine Geschichte wie damals mit der Blockade.
Neben den alten Filmen haben die beiden Macher auch eine noch nie gehörte Tonaufnahme ausgegraben. Günter Scheler fuhr am Tag des Mauerbaus mit seinem Tonbandgerät zum Brandenburger Tor.
Liebe Tonbandfreunde, es ist heute der 13. August 1961. Ich überlasse zunächst das Mikrofon mal der Volksstimme. Wenn ich hier stockend rede, so liegt das doch daran, dass ich hier nicht so schnell einen Gedanken fassen kann. Außerdem, wir hören es in diesem Augenblick selber, ein Pfeifkonzert. Aber wie gesagt, ich hoffe doch, damit ein Dokument zu schaffen, das noch in einiger Zeit seinen Wert haben wird.
Mit Erstaunen erfährt der Zuschauer, wie dicht, wie nah die Berliner und Privatfilmer an den Stacheldraht gegangen sind. Sie haben draufgehalten auf die weinenden Menschen im Westen und die Taschentücher schwenkenden Verwandten im Osten. Von diesen Szenen gab es am meisten Material, erzählt Gerald Grote und erklärt auch das minutenlange Drehen.
Die Leute hatten auch dann, weil es sie selbst wahrscheinlich beim Film so ergriffen hat, auch lange draufgehalten auf diese Menschen, die da fassungslos standen, wahrscheinlich auch als Stellvertreter, weil man selbst beim Drehen schon ganz fassungslos war. Das hat mich so am meisten berührt.
Selbst auf ostdeutscher Seite schafften es einige, den Mauerbau zu filmen. Allerdings, je höher die Mauer wurde, desto rigider zeigte sich das Regime.
Es ist den Leuten und Menschen in Ostberlin in der DDR verboten gewesen, die Sperranlagen zu filmen oder zu fotografieren. Und da es nur ein Werk gab, das die Filme entwickelte, wo die Stasi natürlich genau drauf guckte, haben das die Bürger natürlich auch gewusst, dass sie das nicht filmen durften. Die wären wahrscheinlich sonst unter irgendwelchen, hätten Schwierigkeiten gekriegt, sagen wir mal so, wenn die das gefilmt hätten. Also diese Bilder haben wir leider nicht und die gibt es wahrscheinlich auch gar nicht.
Neben den Amateuraufnahmen des damaligen Berlins von Gebäuden und Straßen finden sich auch private Perlen. So erlaubte die DDR ihren Rentnern, in den Westen überzusiedeln. Damit schlug das DDR-Regime zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen sparte es die Altersversorgung und zum anderen wurden Wohnungen frei. Herzlich willkommen, Omi, steht auf dem Zwischentitel und minutenlang folgt der Zuschauer der glücklich wiedervereinten Familie. Oma wird vor dem VW-Käfer in Empfang genommen, Oma herzt und drückt die Enkelin, Oma posiert ungelenk.
Und das fanden wir auch sehr sympathisch, als die kleine Omi, wie es heißt, denn in den Westen kommt.
Die Dokumentation Bis an die Grenze lebt genau von diesen intimen, ungeschönten und damit sehr authentischen Eindrücken. Mal mit vor Aufregung ganz zittrigen Bildern, mal mit spürbarem Erstaunen, manches Mal auch vielleicht mit Entsetzen gefilmt.
Das, was wir in dem Film sehen, ist noch nie weder im Fernsehen noch sonst wo gezeigt worden. Es sind alles Bilder, die zum ersten Mal das Licht der Öffentlichkeit erblicken können, ja.
Der ein oder andere hätte sich vielleicht weniger historischen Abriss durch den Sprecher gewünscht. Doch dafür haben sich die beiden Macher, Klaus Oppermann und Gerald Grote, ganz bewusst entschieden. Denn die Zielgruppe für die Dokumentation war beim Mauerfall noch nicht geboren.
Aber man muss es für viele eben auch erklären. Wir diskutieren mit den Schülerinnen und Schülern manchmal eine Dreiviertelstunde noch, weil die so wenig darüber wissen. Und eine Schülerin sagte, ich hatte eigentlich gar keine Lust, den Film zu sehen, als wir hier hingehen mussten als Klasse. Und ich bin sehr froh, ihn gesehen zu haben, weil er sehr, sehr emotional und sehr erklärend auch ist und mir so als 15-Jährige zeigt, wie die Mauer diesen Schmerz auslösen konnte bei den Menschen, die getrennt worden sind. Das war mir vorher nicht so bekannt, sagte sie.
Aber auch wer diesen Teil der Historie kennt, erlebt mit der Dokumentation bis an die Grenze etwas sehr Sehenswertes, nämlich eine Zeitreise mit den Augen.
Julia Jakob über den Film »Bis an die Grenze«. Der hat am kommenden Donnerstag bei den Nordischen Filmtagen in Lübeck Premiere. Danach wird er vielleicht nicht die ganz großen Kinosäle füllen, aber doch viele kleinere Kinos erreichen. Und Schulen, ja, Schulen können ihn, wie angedeutet, auch buchen. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.